Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel.
Unser Sachbuchmagazin, das dreht sich ja heute um Machtfragen. Vorhin, da ist es schon um China gegangen. Das ist ja ein Land fest im Griff einer Partei. Jetzt reden wir über ein Land, das uns deutlich näher liegt, schon rein geografisch. Und das auch im Griff, na, vielleicht nicht einer Partei, aber doch zumindest des Präsidenten ist. Nämlich Recep Tayyip Erdogan. Luise Samann, die hat ein Buch über diesen Präsidenten geschrieben, den Präsidenten der Türkei. Guten Tag, Frau Samann.
Hallo, guten Tag.
Ja, es stimmt nicht so ganz, wenn ich sage, Sie haben ein Buch über diesen Präsidenten geschrieben. Sie hatten das erst so vor, schreiben Sie ganz am Anfang. Der Arbeitstitel, der lautete, warum Erdogan? Der Präsident ist jetzt aber aus dem Buchtitel komplett verschwunden. Großmachtträume, die Türkei zwischen Demokratie und Diktatur, heißt das Buch jetzt. Müssen wir denn nicht trotzdem zuallererst mal Erdogan verstehen, um die Türkei zu verstehen?
Ich glaube fast nein. Ich glaube, es wäre wichtiger, den Fokus zu verschieben. Ich glaube, das ist genau die Falle, in die wir seit Jahren immer wieder tappen. Dieses ewige Diskutieren über Erdogan, die Empörung über Erdogan. Ich glaube, es wäre an der Zeit, dass wir endlich den Fokus verschieben und sagen, wir müssen doch fragen, warum wählen so viele Menschen in einem Land einen Führer, sage ich jetzt mal, wie diesen? Also wieso haben so viele Türken das Bedürfnis daran, einen polternden, oft brüllenden, oft gegen Etikette verstoßenden Präsidenten zu haben? Das muss Gründe haben. Und ich glaube, es ist an der Zeit, diese Gründe zu verstehen, nicht um dann irgendwie die Menschen zu entschuldigen in dem Sinne, sondern einfach, um dann vielleicht andere Lösungsstrategien zu entwickeln. Denn ich glaube, dass wir die letzten Jahre gesehen haben, wir kommen nicht weiter mit der Türkei. Wir drehen uns im Kreis.
Jetzt lebt Ihr Buch davon, dass Sie Reporterin sind, dass Sie von, ich glaube, 2009 bis 2018 als Korrespondentin in Istanbul gelebt haben, Berichte gemacht haben. Auch hier im Deutschlandfunk Kultur haben wir Ihre Reportagen gehört. Sie beschreiben, wie Sie die Gezi-Räumung mit eigenen Augen gesehen haben, soweit Sie noch was sehen konnten, mit dem Tränengas in den Augen. Aber eben auch diese riesigen Versammlungen von Erdogan-Anhängern. Also wenn Sie sagen, wir müssen gucken und verstehen, wer ist das? Wen haben Sie da getroffen?
Wir treffen Menschen, die lange das Gefühl hatten, übersehen zu werden, überhört zu werden. Und ich glaube, das ist dieser Punkt. Das sind Menschen, die das Gefühl haben, endlich ist da mal einer von uns, der jetzt mal ganz oben ist. Und wenn der ganz oben ist, dann sind wir indirekt auch ganz oben. Das heißt, es geht gar nicht darum, dass jeder dieser Menschen in den letzten Jahren unter Erdogan wirklich reich geworden ist oder selber einen direkten Profit davon gehabt hat. Es geht eher um dieses Gefühl, da ist einer von uns und der ist ganz oben. Und das hat geschichtliche Gründe. In der Türkei ist die Gesellschaft sehr, sehr gespalten, historisch bedingt. Das ist nichts, was Erdogan jetzt erfunden hat, sondern es war eben lange so, dass eine große, überwiegend ländliche, weniger gebildete Schicht, ein Teil der Bevölkerung, dass die an der politischen Macht nicht teilhaben konnten. Das Kapital lag nicht in ihren Händen. Das Militär wurde von anderen bestimmt, nämlich von einer kleinen, eigentlich sehr westlich, sehr europäisch orientierten Elite, die zum Beispiel ihre Kinder auf französische Internate schicken, die zu Hause klassische Musik hören. Also es ist ein ganz anderes Weltbild sozusagen. Und diese eigentlich nominell damals kleinere Elite hat seit Republikgründer Atatürk, also seit den 1920ern, sehr stark eben einfach und alleine die Macht im Land in ihren Händen gehabt und über den Kopf der anderen hinweg bestimmt. Es gab so diesen Ansatz immer wieder und den spürt man und hört man bis heute in der Türkei. Naja, das dumme Volk, das weiß nicht, was besser für es ist.
Das hört man ja nicht nur in der Türkei so. Also ich meine, auch in Deutschland gibt es ja dieses durchaus rassistisch konnotierte Vorurteil, Erdogan-Anhänger, das sind so anatolische Bauerntölpel.
Genau, und das ist definitiv nicht mehr so. Ich habe längst gebildete Erdogan-Hänger en masse getroffen. Aber was eben all diese Menschen vereint, ist dieses Gefühl, einer Gruppe zuzugehören, die lange Zeit nichts zu sagen hatte in diesem Land. Und denen hat Erdogan eine Stimme gegeben.
Und auch die Begeisterung für einen starken Anführer. Das hat mich total überrascht, dass Sie da so einen Dreiklang aufmachen von Atatürk, dem Staatsgründer, dem angeblichen Vater aller Türken, dann Erdogan, aber auch den kurdischen Anführer Öcalan. Das sind doch nun drei Typen, die für komplett konträre Politik stehen. Was soll denn da das Gemeinsame sein?
Genau, ich glaube, es zeigt uns, dass auch das so eine kleine Falle ist, in die wir leicht tappen, dass hier so ein Gegensatz aufgestellt wird. Also da ist der böse Diktator Erdogan und alle, die ihn zujubeln, die sind undemokratisch und dann sind da die Erdogan-Gegner und die sind automatisch, werden die oft so ein bisschen als die guten Demokraten hier auch dargestellt. Das ist ein Fehler. Diese Führerliebe habe ich sie genannt, in Anführungsstrichen natürlich bei den Assoziationen, die wir mit dem Wort Führer verbinden. Aber diese Begeisterung für eben eine ganz starke Person, auf die alles zugeschnitten wird, die finden wir in der gesamten türkischen Gesellschaft. Eben, Sie haben es gesagt, Öcalan, also die finden wir bei den Kurden, genauso wie wir die auch bei den Atatürk-Anhängern finden. Atatürk ist seit über 80 Jahren tot. Trotzdem gibt es noch einen ganz starken Kult um seine Person in bestimmten Kreisen.
Das Porträt hängt überall, bis hin zu Tattoos
genau,
mit Atatürk.
Wenn jetzt nicht das Erdogan-Porträt stattdessen da hängt, das ist so ein kleiner Kampf. Aber genau, also wir finden das wirklich in allen Bereichen der Politik, auch in den aktuellen Parteien. In den Oppositionsparteien. Wir finden das auch in anderen Bereichen der Gesellschaft. Also wenn Sie in eine türkische Kita gehen, in eine türkische Schule, in einen türkischen Sportverein. Sie haben viel mehr dieses Hierarchische und da ist immer da vorne eben der Lehrer oder der Chef auf der Arbeit. Also es ist eine ganz andere Fokussierung auf diese Person.
Und auch auf diesen riesigen Massenveranstaltungen, von denen wir ganz am Anfang gesprochen haben, da treffen Sie einen jungen Mann, der zu Ihnen sagt, Erdogan als der Leader, da benutzen die Türken ja auch dieses englische Wort, als der Leader, nur der kann den Staat zusammenhalten, so wie, und das finde ich einen spannenden Vergleich, eine Familie nur funktioniert, wenn sie einen strengen Vater hat.
Genau, das zeigt so ein bisschen, wie tief das sitzt und dass das eben wirklich nichts ist, was Erdogan sich jetzt plötzlich ausgedacht hat. Er profitiert davon, er verkörpert also genau das, was jeder Türke eigentlich schon von klein auf erlebt, er führt das fort.
Dass das so tief verankert ist, Ihrer Ansicht nach, das erklärt natürlich, warum Sie auch schreiben, dass wer jetzt immer nur auf Erdogan guckt, eigentlich nicht das wirkliche Problem der türkischen Demokratie erkennt. Und das spielt damit rein, dass Sie ja gerade schon angedeutet haben, die Opposition ist auch nicht unbedingt demokratischer, weil sie ja auch einen starken Führer will. Das heißt, wenn hier aus dem Westen viele optimistisch gucken, hoffentlich ist Erdogan eines Tages weg, das ist eine trügerische Hoffnung?
Ich glaube, das ist eine trügerische Hoffnung. Wenn Erdogan morgen weg ist, vom Blitz getroffen, abgewählt, ich weiß es nicht, ist die türkische Gesellschaft bereit oder an einem Punkt, wo sie dann was anderes will, etwas anderes unterstützt? Denn wir dürfen es nicht vergessen. Natürlich sind diese Wahlen inzwischen unter ganz schwierigen Umständen kommen die zustande. Trotzdem, am Ende des Tages ist der Mann gewählt und ich kenne unheimlich viele, auch persönlich nahe Türken, selbst aus meiner Familie, ich bin ja mit einem Türken verheiratet, die den morgen wieder wählen würden. Und das ist der wichtige Punkt. Wir müssen uns fragen, warum ist das so? Und dann müssen wir da ansetzen und sagen, wenn wir was verändern wollen, wenn wir hoffen, dass morgen eine andere Art von Präsident in der Türkei an der Macht ist. Wie kommen wir dahin? Wie unterstützen wir diese Gesellschaft vielleicht auf dem Weg dahin, dass sie merken, dass diese starken Führerpersönlichkeiten, die sie seit vielen, vielen Generationen ja schon unterstützen, dass wir das durchbrechen. Also das können wir natürlich nicht, das wäre anmaßend, aber dass wir vielleicht der Gesellschaft eine Unterstützung geben, davon wegzukommen.
Sie sagen, deshalb müsste eigentlich auch Europa, müsste Deutschland eine komplett neue Strategie entwickeln. Zum einen schreiben Sie, der erste Schritt wäre eigentlich Abbruch der Verhandlungen zum EU-Beitritt, aber gleichzeitig, und ich finde, das wirkt ein bisschen widersprüchlich, mehr Dialog und auch mehr strategische Kulturpolitik. Das klingt ja fast ein bisschen harmlos für ein Land, das offensichtlich solche Führertypen liebt.
Ich glaube, das ist genau das Problem, dass es so harmlos klingt und auch oft belächelt wird und deswegen so ein bisschen abgetan wird. Ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich glaube, wir brauchen eine zweigleisige Strategie. Die eine muss der Dialog mit der Regierung sein. Wie muss der aussehen? Da brauchen wir mehr klare Kante, mehr klare Kommunikation, keine Mauscheleien im Hinterzimmer. Und deswegen fordere ich auch diesen Abbruch der EU-Verhandlungen, weil ich glaube, es ist allen Seiten klar, es wird nicht zu einem EU-Beitritt der Türkei kommen in der nächsten Zeit. Das wissen alle Beteiligten. Also lassen wir das doch, dieses Getue darum, machen wir offiziell einen Cut und machen damit den Weg frei für ein ganz neues Verhältnis, für neue gemeinsame Pläne. Das ist, glaube ich, die eine Ebene, die mit der Regierung. Aber ich plädiere eben dafür, dass wir auch wegkommen davon, nur Erdogan zu sehen, wenn wir über die Türkei sprechen. Nein, es gibt da eine Bevölkerung von fast 80 Millionen Menschen und ich glaube, dass wir auch den Fokus auf die verstärken müssen und deswegen sage ich, dass wir diesen persönlichen Dialog, diesen zivilgesellschaftlichen Dialog unheimlich stärken müssen, damit da mehr Austausch stattfindet und die Leute in der Türkei nicht mehr nur wie im Moment das Gefühl haben, der Westen ist böse, die wollen uns nicht haben, die sind gegen unseren Präsidenten, sondern dass wir diesen Dialog fördern. Mein Plädoyer wäre da zum Beispiel ein deutsch-türkisches Jugendwerk. Das deutsch-französische Jugendwerk ist eine unheimliche Erfolgsgeschichte. Das sagt jeder, der damit je zu tun hatte. Und ich kann auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, als ich Jugendliche war und die ersten Austauschprojekte mit französischen Jugendlichen gemacht haben, da hat mir meine Mutter erzählt, dass für sie in ihrer Kindheit noch der Franzose der Feind war. So hat sie es von ihren Eltern erzählt bekommen. Das heißt, es hat nur eine Generation gedauert und für mich waren die Franzosen dann schon die coolen Nachbarn. Ja. Und die Vorstellung, dass wir das schaffen könnten, auch mit den Deutschen und den Türken, dass diese unheimlichen Abneigungen, die ja oft wirklich darauf beruhen, dass wir keine Ahnung voneinander haben, auf beiden Seiten übrigens. Das könnte man, glaube ich, so beginnen jedenfalls zu brechen und auf eine neue Zukunft hinzusteuern. Vielleicht ohne Erdogan und auch ohne andere Erdogane.
Luise Sammann sagt das. Sie hat das Buch geschrieben, Großmachtträume, die Türkei zwischen Demokratie und Diktatur. Das ist bei Reklam erschienen, kostet 16 €. Dankeschön.
Danke auch.